Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Bevor wir in diese Episode starten, ein Hinweis zum Inhalt. In dieser Folge, da geht es unter anderem um sexuell übergriffiges Verhalten, das in den ersten ungefähr 8,5 Minuten dieser Folge auch explizit beschrieben wird. Und wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann überspringt diesen Part lieber, hört den Part mit jemandem zusammen oder sucht euch eine andere Folge, eine Stunde Liebe, raus. In den letzten Wochen, da haben wir unter anderem über Körperbehaarung gesprochen und darüber, wie wir leichter lieben können.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weijer.
Beim Sex darüber zu sprechen, was einem gefällt und auch die andere Person zu fragen, was gefällt dir, und das dann auch zusammen umzusetzen und zu merken, der Sex, der verändert sich, der wird besser. Das kann ziemlich anregend sein. In längeren Beziehungen, da schleicht sich dann aber oft auch so eine Routine ein, bei der man gar nicht mehr so richtig hinterfragt. Passt das eigentlich noch für uns beide? Das sollten wir aber unbedingt machen, sagt die Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin Magdalena Heinzel.
Dass ich im Vorfeld frage, hey, ich würde dich gerade total gerne umarmen, willst du eine Umarmung von mir? Dass diese Dinge selbstverständlich werden, weil dann kann die andere Person sagen, ja, boah, ich hätte gerade voll Bock auf eine Umarmung von dir. Oder, boah, eigentlich fände ich es schöner, wenn du einfach meine Hand hältst. Weil das ist ja das große, große Thema und das Problem, auch wenn Paare zum Beispiel zu mir kommen, wir glauben ja immer zu wissen, was unser Gegenüber will.
Magdalena, die ist im Netz als sexologisch unterwegs und ihre Arbeit, die besteht unter anderem darin, mit Paaren über Themen wie Konsent zu sprechen. Und mit ihr wird es in dieser Episode unter anderem darum gehen, wie können wir Konsent in Beziehungen etablieren, die vielleicht auch schon länger bestehen, und wie können wir uns auch ganz spielerisch und ohne Cringe mit diesem Thema überhaupt erstmal vertraut machen. Bei Konsent, da geht es ja auch nicht nur um potenziell strafbare Handlungen, sondern da geht es ja wirklich auch um die Grundhaltung, mit der wir einander begegnen. Und es wird in dieser Episode auch darum gehen, welchen Einfluss Geschlechterrollen bei übergriffigem Verhalten haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In der gängigen Vorstellung sind Opfer von sexualisierter Gewalt Frauen, die Täter sind Männer. Und rein statistisch gesehen entspricht das auch den Mehrheitsverhältnissen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik waren im letzten Jahr 98% der Tatverdächtigen bei Sexualdelikten männlich. Die Opfer, die waren zu 94% weiblich. Aber natürlich haben auch Männer Grenzen, die beim Sex überschritten werden können. Und Menschen, die mit Männern schlafen, die denken da manchmal aber nicht so richtig drüber nach. Und sogar vielen Männern selbst ist das mit den Grenzen gar nicht so bewusst. Ihnen fällt es tatsächlich oft besonders schwer, die eigenen Grenzen beim Sex wahrzunehmen und aufzuzeigen. Und wenn Männer eine Grenzüberschreitung erleben, dann ist es für viele von ihnen gar nicht so einfach, das auch wirklich als Grenzüberschreitung wahrzunehmen und einzuordnen. Und eine Geschichte, in der es genau darum geht, hört ihr jetzt von der Journalistin Lou Zucker. Sie erzählt uns, was Andres passiert ist.
Andres hat mit Anfang 20 in einem Studiwohnheim gelebt und an einem Abend betrunken mit seiner Mitbewohnerin rumgeknutscht. Das hat er am nächsten Tag eigentlich schon wieder bereut. Doch seine Mitbewohnerin hat dann immer wieder seine Nähe gesucht, gefragt, ob sie das, was sie begonnen haben, jetzt zu Ende führen wollen. Und an einem Tag ist sie in sein Zimmer gekommen, während er gerade am Zocken war, und hat ihn im Intimbereich berührt.
Wie hat er darauf reagiert?
Er hat ihr gesagt, dass sie aufhören soll. Aber er sagt, dass er auch so ein bisschen gelacht hat dabei, weil er das Gefühl hatte, dass er als Mann eigentlich gar nicht Nein sagen darf. Und sie meinte dann zu ihm, wenn du hart wirst, willst du es doch auch. Ja, und Andres dachte damals, dass sie wohl irgendwie recht hat und hatte keine Gegenargumente. Ja, und er ist dann aus der Situation herausgekommen, indem er einfach gesagt hat, dass er jetzt zum Sport muss. Und als er dann nach Hause kam, hing da ein Schild an der WG-Tür, shower and get ready. Und dann hat sie ihn nach der Dusche abgefangen und ihn in ihr Zimmer gezogen. Das lag direkt gegenüber. Ja, und zu dem Zeitpunkt hat sich Andres gedacht, es ist einfacher, wenn er jetzt einfach einmal mit ihr schläft. Sie hatten dann auch Penetrationssex, aber irgendwann hat Andres gesagt, dass er das nicht kann und ist aufgestanden und in sein Zimmer gegangen.
Und wie ist er dann danach mit diesem Erlebnis umgegangen?
Andres sagt, dass er das einfach weggedrängt hat. Also direkt danach, als er in sein Zimmer kam, hat er sich sofort mit Videospielen abgelenkt. Er hat auch erstmal gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert war. Er meinte, er hatte gar keine Worte dafür. Ja, also er hat das Ereignis für sich damals einfach als komischer oder schlechter Sex eingeordnet. Und mit jemandem darüber sprechen war für ihn auch überhaupt keine Option.
Ich habe mit meiner Freundesgruppe damals eher so Witze drüber gemacht. Ich glaube, das war einfach irgendwie die Art, damit umzugehen. Und war ja halt immer noch Sex, ne? Und Sex zu haben war irgendwie in diesem Freundeskreis einer der wichtigsten Sachen überhaupt.
Andres sagt, Nein zu Sex zu sagen, wäre das Schlimmste gewesen in seinem Freundeskreis, dass seine Freunde ihn als Weichei abgestempelt hätten, wenn die rausgefunden hätten, dass er den Sex eigentlich gar nicht wollte. Ja, und dass da irgendwo auch eine Stimme in ihm selbst war, die gesagt hat, Weichei.
Das heißt dann wirklich so dieser Gedanke, ich darf als Mann nicht Nein sagen. Das wurde auch ganz schön von seinem männlichen Umfeld damals verstärkt, oder?
Ja, mit Sicherheit. Wobei ich wirklich betonen muss, er hat ja Nein gesagt.
Mhm.
Er hat deutlich gezeigt, dass er nicht wollte. Und das hätte seine Mitbewohnerin natürlich respektieren müssen. Erst irgendwann, nachdem sie wirklich lange und stark insistiert hatte, hat er sich auf Sex eingelassen, weil ihm das wie der einfachste Ausweg aus der Situation erschien.
Und wie kam dann bei Andres doch noch die Erkenntnis, das war wirklich eine Grenzüberschreitung, die ich da erfahren habe?
Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Andres ist heute 35 und hat sich in den vergangenen Jahren viel mit Feminismus auseinandergesetzt, angestoßen von einer früheren Partnerin. Und darüber ist er dann auch zum Thema Männlichkeit gekommen. Unter anderem hat er den Klassiker von Bell Hooks gelesen, Der Wille zur Veränderung, Männer, Männlichkeit und Liebe. Kann ich nur empfehlen, dieses Buch. Und dieses theoretische Wissen hat ihm dann geholfen, auch seine persönlichen Erfahrungen zu reflektieren.
Auch einfach, dass Männer generell immer Bock haben und nie Nein zu Sex sagen. Also dieser Mythos, das habe ich erst in den letzten vielleicht 2 Jahren abgebaut und über Erinnerungen, Reflexionen habe ich mich an diese Situation erinnert und gemerkt, dass die eigentlich genau da in diesen Fall passt, dass es halt einfach nicht consensual Sex, also einvernehmlicher Sex war, sondern dass ich dazu gedrängt wurde.
Also das als Grenzüberschreitung oder als Übergriff einzuordnen, das war ein langer Prozess für ihn und tatsächlich fällt es ihm immer noch gar nicht so leicht, es wirklich so zu benennen.
Und trotzdem ist ihm ja dann klar geworden, das, was ich da erlebt habe, das war nicht einvernehmlich, das war nicht okay. Was hat diese Erkenntnis mit ihm gemacht?
So wie ich Andres verstanden habe, war diese Erkenntnis Teil von einer größeren Auseinandersetzung mit seiner Männlichkeit. Und die hat insgesamt ganz viel Positives in seinem Leben bewirkt. Zum Beispiel, dass es ihm jetzt leichter fällt, Gefühle zu zeigen, auch vor anderen Männern. Und all das trägt dazu bei, dass Andres heute sagen würde, dass er nicht mehr so leicht in so eine Situation geraten würde. Vor allem, weil er für sich erkannt hat, dass auch er als Mann nicht immer Sex wollen muss, dass eine Erektion nicht automatisch bedeutet, dass er Lust hat, dass auch er Grenzen haben darf und dass er ein Recht darauf hat, dass die auch eingehalten werden.
Mit Lou wird es gleich noch darum gehen, warum unser gesellschaftliches Bild von Männlichkeit es Männern besonders schwer macht, beim Sex die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Vorher geht's jetzt aber mit der Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin Magdalena Heinzel darum, wie wir Konsent in Beziehungen etablieren, die schon länger bestehen. Also beim Thema Konsent, ne, da geht's natürlich um die Bedürfnisse der anderen Person, aber es geht auch um die eigenen Bedürfnisse. Also darum, dass man erstmal sich selber auch darüber klar wird, was will ich denn eigentlich gerade oder will ich das eigentlich gerade, was hier passiert? Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 5, noch mehr Jahre zusammen ist und das bisher kein Thema war, dieses Consent-Ding, dass man sich zum Beispiel fragt, möchtest du von mir geküsst werden? Dann kann sich das natürlich erstmal komisch anfühlen. Das ist auch total verständlich. Magdalena, die sagt, man muss da auch nicht direkt irgendwie von 0 auf 100 reingehen.
Vielleicht schafft man mal Begegnungsräume, wo man sagt, probieren wir das doch mal aus oder lass uns doch mal ein Spiel dazu spielen. wo das einfach spielerisch ausprobiert werden kann, wo man einfach neugierig sein darf, wo man ausprobieren darf, wo man auch mal Fehler machen darf. Und genau darum geht's nämlich auch. Niemand von uns fliegt quasi vom Himmel als Consent-Expertin. Also es wird immer Situationen geben, wo wir nicht das kommunizieren, was wir wollen, wo wir über unsere eigenen Grenzen drüber gehen oder dann nicht Bescheid geben, wenn jemand anders über unsere Grenzen drüber latscht. Und das kann auch nicht mal mit böser Absicht sein, ja, und wir schaffen es nicht. Und ich finde, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass die andere Person quasi immer wissen muss oder unsere Gedanken lesen muss, was gerade passt für uns und was nicht, wenn vorher Dinge abgemacht wurden. Ich muss das schon auch rückmelden und diese Rückmeldungsprozesse so, hey, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt, ich habe aber gerade ganz, also ich habe gerade Lust auf was ganz anderes, können wir vielleicht da weitermachen oder so, dass das so ein Selbstverständnis wird. Aber ganz viele Menschen sind da persönlich gekränkt im Ego, weil wir dann glauben, wir sind schlechte LiebhaberInnen oder wir machen was total falsch. Dabei kann ein und dieselbe Berührung in einer Situation grenzgenial sein und in der anderen total unangebracht und unangenehm.
Liegt das dann auch daran, dass sich vielleicht über die Zeit dann auch wie so Skripte etablieren in Beziehungen? Das muss ja jetzt nicht nur Sex sein, aber dass bestimmte Sachen dann auch einfach immer ähnlich ablaufen und sich das dann irgendwie so einspielt?
Natürlich. Also alleine, wenn man bedenkt, wie entstehen denn so sexuelle Situationen in Beziehungen? Wir sprechen da von Verführungskompetenzen. Und das Lustige ist ja, dass man irgendwann so seine Moves, seine Standardsätze, seine Berührungen hat. So, ja, und dann berührt er mich da an der Hüfte und dann weiß ich schon, dass er da jetzt hin will. Also, dass das das Ziel sein soll. Und das ist aber für viele, wenn das dann so durchschaubar wird, oft das Problem, weil dann automatisch dieses, boah, okay, wenn er mich da berührt, berührt er mich nicht da, weil er es gerade einfach schön findet, mich da zu berühren, sondern weil er eigentlich das will und umgekehrt. Also unabhängig vom Geschlecht, aber da schleichen sich natürlich so Dinge ein und das kann dann dazu führen, dass man im Vorfeld quasi schon blockiert und sagt, boah, geht gar nicht. Was anders wäre, wenn man wirklich einfach fragen würde oder auch, ich finde, man kann ja auch sagen, du, ich würde gerade total gerne nackt mit dir kuscheln oder mit dir Sex haben. Und das Sex haben sieht dann für mich so und so und so aus. Also es kann ja auch vieles sein. Und dann kann die andere Person sagen, du, okay, und das ist nämlich das Gute, wir müssen nicht die Verantwortung für die andere Person übernehmen, sondern jeder übernimmt die Verantwortung für sich selbst. Und man muss nicht immer gleich viel Bock haben auf dieselbe Sache. Das finde ich in der Konsensdiskussion nämlich auch ganz schlimm, weil wenn wir Hunger haben, haben wir ja auch nicht immer zur selben Zeit Bock auf dieselbe Portionsgröße und vor allem auf dasselbe Essen, ne? Und beim Sex sind wir dann alle ganz schockiert, wenn wir nicht zur selben Zeit auf genau dasselbe Bock haben, mit genau der gleichen Euphorie, sage ich jetzt mal blöd. Und deswegen ist eine Frage, die viele total entstresst und entspannt, kann ich dir das aus vollem Herzen geben? Also es muss jetzt quasi nicht meine Lieblingsstellung sein oder so, sondern ich kann mich fragen, okay, wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, kann ich dir das gerade aus vollem Herzen auch schenken? Ist das in Ordnung? Weil wir machen uns ständig Beziehungsgeschenke, immer mal wieder. Egal, ob jetzt dein Partner mit dir in der Buchhandlung steht und dir da eine Stunde beim Bücher aussuchen zusieht und sich eigentlich nicht dafür interessiert oder du mitgehst zum was weiß ich was Treffen. Und in der Sexualität dürfen wir das auch machen. Man muss nur einfach immer sich selber die Frage stellen, kann ich das aus vollem Herzen geben, ja oder nein?
Also, dass man im Prinzip auch Sachen der anderen Person zuliebe macht, wo man sagt so, das ist jetzt gerade eigentlich, wenn ich es jetzt nur für mich entscheiden würde, nicht mein Ding, aber ich tue es gerne dir zuliebe.
Genau, aber eben nicht mit einer inneren Abneigung. Also nicht so, boah, ich möchte überhaupt nicht und alles in mir sträubt sich und ich mache es aber trotzdem, weil ich glaube, ich muss. Wenn du mit gutem Gefühl da reingehen kannst und sagst, okay, für mich wäre jetzt Kuscheln auch total in Ordnung. Das kann man natürlich auch kommunizieren und vielleicht einigt ihr euch auch darauf. Aber wenn du dich grundsätzlich fragst, kann ich das gerade aus vollem Herzen geben? Dann kann es auch vielleicht sein, dass ich sage, du, ich kann dir gerade aus vollem Herzen, kann ich mir vorstellen, mit dir zu schmusen und dich mit der Hand zu befriedigen, wäre das auch. Und alles darüber kann ich mir gerade eigentlich nicht vorstellen. Also, dass wir beginnen, für uns selber Verantwortung zu übernehmen und das dann auch zu kommunizieren und dass niemand das als Ablehnung der anderen Person sieht, denn wir alle haben schlechte Tage, sind nicht immer gleich kommunikativ oder haben auch immer gleich viel Lust. Also das ist super individuell und wir müssen anfangen, auch in Beziehungen, wo wir glauben, den anderen so gut zu kennen wie unsere Westentasche, dass wir nicht voraussetzen, genau zu wissen, was die Person will. Und es kann so spannend und so wunderschön und berührend sein, wenn man sich da mal drauf einlässt, zu hören, hey, was willst du eigentlich? Boah, das hast du ja noch nie formuliert, weil der Rahmen nicht da war. Es braucht halt diesen sicheren Rahmen am Anfang, wo man quasi diese Grenzen setzt. Und währenddessen kann man sowieso immer wieder quasi Grenzen verändern, darüber sprechen, das würde ich jetzt doch gern machen, das war vorher noch nicht da, weil manchmal tauchen ja auch Wünsche oder Bedürfnisse auf im Tun. Und das ist ganz menschlich. Und dann einfach drüber zu reden.
Durch die Skripte, die es da ja vor allen Dingen in längeren Beziehungen vielleicht auch irgendwann gibt, ne, so ein Ablauf, der halt immer wieder gleich ist, wenn man irgendwie Sex initiiert oder wenn man Sex hat, da geht, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren, dass Sex und sexuelle Interaktion ja auch eigentlich überhaupt nichts Starres sind und dass die theoretisch jeden Tag anders sein können. Und Magdalena, die hatte ja gerade auch erwähnt, dass man sich dem Thema Konsent auch total spielerisch mal annähern kann. Und dafür hat sie mir auch ein ganz konkretes Beispiel genannt. Und zwar das 3-Minuten-Spiel.
Das ist ursimpel. Man braucht quasi einfach nur einen Timer. Man braucht 2 Personen, die dieses Spiel miteinander spielen wollen und man muss sich 2 Fragen merken. Die erste Frage ist, wie möchtest du mich berühren für die nächsten 3 Minuten? Und dann switcht man quasi. Und die zweite Frage ist, wie möchtest du, dass ich dich berühre für die nächsten 3 Minuten? Ganz wichtig, bei der ersten Frage geht es nicht darum, dass ich mir dann überlege, boah, wie möchte die andere Person jetzt berührt werden, sondern wie möchte ich diese Person berühren, dass es für mich, dass es für meine Hände oder für die Wange, also man kann das ja auf Körperteile auch beschränken, man kann auch mal nur anfangen mit dem Arm. Wie möchte ich deinen Arm berühren? Zum Beispiel, boah, ich würde total gern ganz sanft drüber streichen oder ich würde den gern durchkneten, ich würde gern die Struktur spüren oder die Adern entlangfahren. Whatever. Also man kann da wirklich kreativ werden und wir sind oft so in unserem Kopf drinnen mit nur das ist Sex und alles andere halt nicht, dass wir diese Wahrnehmungsebene, die uns unser Körper ja eigentlich permanent zur Verfügung stellt, total außen vor lassen und das, was wir an Lust dadurch gewinnen können. Und dann auch einfach mal zu schauen, was kommt da hoch? Was wünsche ich mir eigentlich? Und schaffe ich es dann, das zu formulieren? Und schön ist es natürlich, wenn man sich nach dieser Übung kurz Zeit gibt, um zu reflektieren. Was war neu? Was war überraschend? Was war total schön? Und wenn sich aus so einem Spiel dann eine sexuelle Situation ergibt, so what? Also das gibt's auch.
Zu dem 3-Minuten-Spiel habe ich euch in den Shownotes auch nochmal eine Anleitung als Download verlinkt von der School of Consent. Da könnt ihr euch auf Deutsch auch noch ein paar andere Anleitungen und Infos zum Thema Consent runterladen. Und bevor es mit Magdalena gleich darum geht, was wir tun sollten, wenn wir merken, wir haben die Grenzen einer anderen Person überschritten, geht's jetzt mit Lou erstmal um die Frage: Ist das, was Andres da passiert ist, also dass eine Frau seine sexuellen Grenzen überschritten hat, eher ein Einzelfall oder kommen solche Fälle doch häufiger vor, als wir denken? Ich habe Lou gefragt. Hast du Zahlen dazu gefunden?
Ja, habe ich. Du hast ja vorhin schon die polizeiliche Kriminalstatistik erwähnt. Da geht es ja um das sogenannte Hellfeld, also Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Jetzt habe ich mir auch noch eine Dunkelfeldstudie angeguckt, auch vom Bundeskriminalamt, und derzufolge sind 6% der Frauen und 1% der Männer in den vergangenen 12 Monaten Opfer von Sexualdelikten geworden.
Da reden wir ja jetzt immer noch über Fälle, die nach der aktuellen Gesetzeslage strafbar wären. Jetzt muss man aber auch sagen, ne, es gibt eben auch diese Fälle, in denen hat sich niemand strafbar gemacht und trotzdem sind total eindeutig Grenzen überschritten worden.
Genau. Deshalb fand ich auch eine Studie aus der Schweiz so interessant. Da wurden mehr als 7000 junge Erwachsene zwischen 24 und 26 befragt, unter anderem, ob sie schon mal ungewollte sexuelle Kontakte hatten. Und das da traf tatsächlich auf 8% der Männer zu und auf 25% der Frauen. Und auf die Frage, hast du schon mal Sex akzeptiert, den du eigentlich nicht wolltest, haben sogar 23% der Männer und 53% der Frauen mit Ja geantwortet. Das finde ich ehrlich gesagt krass viel. Und da wird natürlich auch nochmal klar, ja, die Geschlechter sind unterschiedlich stark betroffen. Also zumindest die beiden Geschlechter, die für diese Studie befragt wurden, Männer und Frauen. Aber dass 23% der Männer schon mal Sex hatten, obwohl sie eigentlich nicht wollten, das finde ich jetzt nicht gerade wenig. Also da ist Andres auf jeden Fall nicht alleine mit seiner Erfahrung.
Wie erklärst du dir das? Also warum stimmen Männer Sex zu, den sie in Wirklichkeit überhaupt gar nicht wollen?
In der Studie nannten die befragten Männer als häufigsten Grund, weil der oder die Partnerin Sex erwartet hat. Ich habe auch mit einer Expertin gesprochen und da wurde klar, dass so eine Erwartungshaltung an Männer, dass die eh immer Sex wollen, total verbreitet ist.
Die Zuschreibungen sind ja, männliche Sexualität beinhaltet, Männer wollen immer, Männer haben immer Lust, Männer können immer und eigentlich auch das Initiale geht von Männern aus. Das sind ja wirklich so die Stereotype, die Mythen, die immer noch da sind, die sich langsam verändern, aber es wirkt immer noch massiv. Was es womöglich für Männer sehr viel schwieriger macht, eine klare Grenze zu setzen.
Das ist übrigens Martina Hevernick vom Verein Tauwetter in Berlin. Das ist eine Anlaufstelle für Männer, trans- und nicht-binäre Personen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Also würdest du am Ende schon sagen, so unser gesellschaftliches Bild von Männlichkeit, das macht es Männern besonders schwer, beim Sex ihre Grenzen aufzuzeigen?
Ja, aber es ist für Männer jetzt nicht unbedingt schwieriger als für andere Geschlechter. Das hat Martina Hevernick auch betont. Da sind einfach ganz spezifische Mechanismen am Werk, die mit Männlichkeit zu tun haben.
Eins ist ganz klar, wenn ein Cis-Mann irgendwie eine Erektion bekommt, dann wird es auf jeden Fall von der Umwelt, aber zum Teil auch von ihm selber eben gedeutet, okay, dann muss ich ja Lust haben. Ist auch nicht so. Nein, das ist nicht so. Also das ist bestimmt eine besondere Schwierigkeit.
Genau das war ja auch bei Andres der Fall. Und was Martina Hevernick auch sagt, ist, dass es Männern oft schwerfällt, für sich selbst klarzukriegen, ich bin in der Situation Opfer geworden. Denn Männer als Opfer kommen ja in unserer Gesellschaft fast gar nicht vor. Und das Umfeld ist dabei anscheinend auch nicht immer hilfreich. Sie meinte, dass viele Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, entweder nicht ernst genommen werden oder es wird ihnen auch schlichtweg einfach nicht geglaubt. Sie meinte, dass Männer in ihre Beratungsstelle kommen, die erzählen, dass sie beim Therapeuten waren und der gesagt hat, nein, das war keine sexualisierte Gewalt. Freuen Sie sich doch, die wollte was von Ihnen. Also, da dachte ich echt, ich höre nicht richtig.
Das ist wirklich richtig, richtig krass, vor allen Dingen, wenn man sich dann halt schon öffnet und zu einem Therapeuten geht und dann sowas hört. Und das ist ja irgendwie totales Gaslighting, finde ich. Und denkst du denn, dass Frauen beim Sex mit Männern da auch mehr Verantwortung übernehmen müssen?
Naja, also grundsätzlich denke ich, dass alle Geschlechter beim Sex Verantwortung übernehmen sollten, dafür, dass keine Grenzen überschritten werden. Und ich denke, dass wir als Gesellschaft daran arbeiten sollten, die Strukturen abzubauen, die Grenzüberschreitung und sexualisierte Gewalt im Allgemeinen begünstigen. Und dazu gehören eben diese starren Gendernormen beim Sex, wie wir ja gehört haben. Und dazu gehören aber auch die patriarchalen Machtverhältnisse, die immer noch bestehen, weil Machtverhältnisse sind einfach ein Nährboden für sexualisierte Gewalt. Was ich aber auch glaube, ist, dass viele Frauen, die mit Männern schlafen, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass auch sie übergriffig werden können. Genau das ist ja auch Teil dieser Gendernorm, die wir alle verinnerlicht haben. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass auch Männer Grenzen haben, dass das ganz normal ist, dass das nichts mit uns zu tun hat, dass das nicht heißt, dass wir unattraktiv sind oder so. Und dass auch wir nach Konsens fragen und wenn wir mal eine Grenze überschreiten, und das kann ja einfach mal passieren, auch aus Versehen, dass wir dann Verantwortung übernehmen.
Verantwortung übernehmen und die Grenzen der anderen Person achtsam respektieren. Da sind wir bei einem super wichtigen Thema, um das es jetzt mit Magdalena geht. Angenommen, ne, man ist so mittendrin im Geschehen und dann sagt die andere Person, das möchte ich gerade nicht. Da kommt ja vielleicht dann auch recht schnell mal so der Reflex, dass man fragt, was möchtest du denn stattdessen? Ich habe Magdalena gefragt, ob sie das angemessen findet oder ob so eine Frage, was möchtest du denn stattdessen, potenziell nochmal zusätzlich auch Druck auslösen kann.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie und wie verfahren die Situation schon ist. Wenn die Person da sagt, boah, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann finde ich es total legitim, eine Gegenfrage zu stellen. Gibt es was anderes, was du dir vorstellen kannst oder worauf du Lust hättest? Also das ist ein klares Nein, okay. Aber gibt es andere Dinge, die auf die du Lust hättest, wo wir irgendwie einen Konsens finden können. Aber dann nochmal dieselbe Frage zu stellen, finde ich dreist. Wenn jemand schon Nein gesagt, nein, ich habe keinen Bock, dir einzublasen zum Beispiel oder dich zu lecken und die Person sagt, na, aber so ein bisschen am Anfang, vielleicht nur ganz kurz. Das ist ja dann das, wo es ums Überreden geht oder ums Überzeugen geht.
Und das ist dann ja quasi auch, dann respektiert ja die andere Person das Nein dann ja auch nicht als ein solches.
Exakt.
Mhm. Manchmal gibt es ja auch irgendwie so diesen Fall, dass man so diffus ein unangenehmes Gefühl hat oder so diffus keine Lust auf irgendwas hat. Und das fühlt sich dann vielleicht nicht so in Anführungszeichen valide an, weil man irgendwie das nicht genau verbal auf was zurückführen kann, so, ne? Weil man keine Argumente dagegen hat. Was würdest du raten, in solchen Situationen zu tun, wo man sich irgendwie fragt, ja, ist es jetzt okay, in Anführungszeichen, wenn sich das irgendwie komisch für mich anfühlt?
Ich nehme da ganz gern die Gefühle-Ampel, sogar schon bei Kindern, weil es so simpel ist. Also rot, gelb, grün. Und gelb beschreibt eben ganz wunderbar diese diffusen Gefühle. Wenn es so ein bisschen komisch ist und irgendwie nicht weiß, keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine gute Entscheidung. Und dann finde ich auch da wichtig zu sagen, du, ich merke, ich bin gerade total unsicher. Irgendwie fühle ich mich gerade nicht so wohl. Ich kann dir nicht sagen, woran es gerade genau liegt. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal einfach kuscheln und knutschen und ich dir dann Bescheid sage, wenn sich das verändert oder so. Aber auch darüber zu sprechen, weil wir haben ja häufig dieses, bin ich ganz sicher, und manchmal passt es dann ja eh, manchmal kriegt man ja dann Lust im Prozess oder so, aber davon auszugehen oder auch zu sagen, hey, ich glaube, heute wäre es irgendwie feiner, mit dir hier auf dem Sofa zu sitzen, zu quatschen oder, weiß ich nicht, How I Met Your Mother zu schauen, keine Ahnung.
Wenn wir jetzt mal von dem Fall ausgehen und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dass wir das fast alle schon mal gemacht haben, die Grenze einer anderen Person überschritten, bewusst oder unbewusst, das kann man ja auch erstmal als solches wahrnehmen. Wie kann man damit verantwortungsvoll umgehen, wenn man irgendwie merkt, da war was off?
Ich glaube, das Wichtigste ist zuerst mal die eigenen Emotionen ein bisschen zurückzunehmen, wenn man noch in der Situation mit der anderen Person ist. Weil wenn man dann jetzt selber total in die Betroffenheit geht oder tausende Entschuldigungen oder oh mein Gott, ich bin so ein schlimmer, also man nimmt sich quasi wieder so viel Raum, den eigentlich gerade die Person, deren Grenzen überschritten wurden, brauchen würde. Das heißt, sich da selber einfach mal zurücknehmen. Und ich glaube, es macht schon Sinn, das zu reflektieren, vielleicht auch mit einer außenstehenden Person. Wo war quasi dieser Punkt, wo ich drüber gegangen bin, wo ich es nicht gesehen, gespürt habe oder sonst irgendwas oder wo es mir niemand kommuniziert hat und wie gehen wir in Zukunft damit um, gerade wenn das Menschen sind, mit denen du wieder intim werden willst. Und sich nicht total dafür zu verurteilen. Also nicht sagen, ich bin so ein schlechter Mensch und ich kriege das einfach nicht hin und ich check das nicht, sondern das ist ein Weg. Das ist ein Lernen, das ist ein Üben, das ist auch vor allem ein Miteinander und das ist etwas, das nie fertig ist generell. Die Sexualität ist nie fertig und das ist das Schöne, weil unser Körper wird immer neue Möglichkeiten bieten, sich wahrzunehmen und vor allem dann auch in Interaktion mit anderen zu treten, nicht nur verbal, sondern eben auch körperlich.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass man dann diese Situation, also so auf Englisch würde man sagen, so don't make it about you, ne? Also, also der extremste Fall wäre wahrscheinlich irgendwelche Leute, die sich seit nach Jahren dann wieder melden, wo man merkt, ah ja, die haben jetzt eine Reflexionsphase angefangen und die entschuldigen sich jetzt für Sachen, die vor vielen, vielen Jahren passiert sind, die in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr spielen und die dann ungefragt quasi wieder ihren psychischen Ballast auf einem selber dann abladen, mit dem man eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. So.
Ja, beziehungsweise kann man damit ja auch wieder Dinge aufreißen. Ich glaube, es wäre wichtig, wenn man darüber reden will, zu sagen, hey, ich habe da eine Situation reflektiert, die wir damals zusammen erlebt haben. Ich bin damit nicht besonders glücklich und ich würde, wenn du dazu bereit bist, gerne drüber sprechen und das reflektieren, um das irgendwie gut abzuschließen. Wenn du aber sagst, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock zu reden, dann ist das total dein Ding. Und das ist total, also die Person hat so das Recht zu sagen, ich habe keinen Bock drüber zu reden. Und dann muss man das halt mit sich irgendwie ausmachen. Hilft nicht, ist so.
Magdalena, dann sage ich schon mal vielen Dank dir.
Dankeschön für die Einladung.
Also halten wir mal fest, dem Thema Konsent kann man sich auch ganz spielerisch annähern. Und man muss das auch nicht sofort von 0 auf 100 machen. Und ich sag mal so, perfekt ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch einfach eine Utopie. Vielen Dank auf jeden Fall an Magdalena Heinzel für die vielen praktischen Tipps. Und wenn ihr hier öfter zuhört, dann wisst ihr natürlich, ihr bekommt jetzt noch ein Liebestagebuch von mir. Da geht's diesmal um Louis. Der datet gerade und wieder gerade datet. Mehrere Dates nebeneinander laufen zu lassen, ne? Das ist für viele Standard, vor allen Dingen, wenn man da eben noch so in der Kennenlernphase ist. Für Louis ist das allerdings eine totale Herausforderung, denn er hat ADHS und er kann erstens nicht mit so vielen Reizen umgehen. Ja, und zweitens ist er auch eigentlich einfach nicht der Typ für mehrere parallele Geschichten, weil er ist an einer festen, monogamen Beziehung interessiert. In seinem letzten Liebestagebuch, da hat euch Louis ja von zwei Frauen erzählt, die er parallel gedatet hat, was ihn auch schon überfordert hat. Und deswegen hat er sich von der zweiten Datingpartnerin verabschiedet, um sich ganz auf die eine Frau zu konzentrieren. Aber genau in dem Moment, wo er sich quasi auf die erste Frau konzentrieren will, taucht plötzlich noch eine dritte Person in seinem Datingleben auf. Und ab da wird es dann so richtig schön kompliziert.
Und dann hatte ich noch weiterhin mit Datingpartner 1 geschrieben. Allerdings kam dann Datingpartner 3 ins Spiel, mit der es dann relativ schnell, relativ innig wurde. Also super lange Treffen, auch das erste Treffen schon sehr innig, sehr intensiv, sehr lang auch. Und da war dann relativ schnell klar, dass jetzt sozusagen mein voller Fokus auf Datingpartner 3 liegt. Was dann auch dazu führte, dass ich ja wieder mit Datingpartner 1 sozusagen zweigleisig gefahren bin. Wir hatten auch noch ein bisschen hin und her geschrieben und wollten uns auch eigentlich treffen. Allerdings hatte ich dann ein so intensives und lange dauerndes Wochenende mit Datingpartner 3, dass ich darüber 1 völlig vergessen bzw. Datingpartner 1 stark in den Hintergrund gerückt ist. Was dann dazu führte, dass Datingpartner 1 auch nochmal nachgefragt hatte am Wochenende, also am Ende des Wochenendes. Ja, es ging dann nur darum, dass wir uns ja eigentlich gesagt hatten, dass wir uns nochmal sehen wollten und das irgendwie auch am Wochenende machen wollten. Das war aber eher so eine lose Verabredung an einem Donnerstag und dann kam halt erst zum Ende des Wochenendes, kam dann irgendwie das, hey, schade, dass es ja nicht geklappt hat, aber eigentlich wollten wir uns doch sehen. Und das hat bei mir dann auch so ein schlechtes Gewissen ausgelöst, dass ich dann eine regelrechte Panikattacke bekommen hatte, einfach weil ich den Ansprüchen von in dem Fall beiden Datingpartnern ja, ne, also man ist ja dann auch für den anderen irgendwie nicht hundertprozentig da, also Datingpartner 3 in dem Moment, 1 komplett aus dem Fokus verloren und ich mir selbst gegenüber auch nicht wirklich integer vorkam. Und entsprechend, ja, war das einfach so überwältigend, dass ich da erstmal ziemlich dran zu kauen hatte. Also die Panikattacke hat sich geäußert über so eine Art innere Beklemmung, so ein Angstzustand, eine innere Unruhe, die sich zusammen diffusen Unwohlsein entwickelt, bis hin zu psychosomatischen Sachen, also weiß ich nicht, irgendwie, dass es einem die Luft so abschnürt. Und da habe ich gemerkt, dieses Mehrgleisige ist nicht meins, genau. Und da habe ich dann auch das sozusagen erstmal kurz sacken lassen, verdauen und dann auch mit Datingpartner 1 die Kommunikation abgebrochen und auch gesagt, dass ich da aktuell nicht mich imstande sehe, einfach eine Beziehung zu führen. Dann war eigentlich der Weg frei für Datingpartner Nummer 3 und das ging auch eine Weile sehr gut. Wie gesagt, also da hat sich eine sehr intensive Anbahnungszeit abgespult. Innerhalb von einem Monat wurde es dann auch sehr, ja, intim und innig. Also wir haben uns ständig irgendwie was vorgenommen, sind aber nicht viel weiter als bis zur Couch meistens gekommen, wie das so ist am Anfang. Ja, wir waren halt ständig bei einem von uns beiden und haben da einfach irgendwie auch die Zeit zusammen verbracht. Ja, und dann immer probiert, dass wir die Abende zusammen verbringen, irgendwie spazieren gehen, so einfach noch besser kennenlernen, ne? Und das war schön, ja klar, war das schön. Also wie gesagt, das hat sich sehr innig und sehr richtig angefühlt.
Wie es dann mit Dating Partner 3, wie Louis das nennt, weitergeht, das könnt ihr dann im nächsten Liebestagebuch hier bei Eine Stunde Liebe hören. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.